Hallo zu einer neuen Folge zu SoTech Deutschland. Schön, dass ihr dabei seid. Heute sprechen wir mit einem Zukunftsforscher, so könnte man ihn nennen, Maximilian Lude, wer ihn noch nicht kennt.
Dass das überhaupt ein Berufsfeld ist, ne? So Zukunftsforscher. Also man setzt sich da mit der Glaskugel hin und schaut in die Zukunft. Nein, so ist es natürlich nicht. Das beruht schon auf Wissenschaft. Aber spannend finde ich, was er gesagt hat, dass er sich weniger mit der Vergangenheit beschäftigt, also mit der Geschichte, auf die wir alle zurückgucken können, sondern eher Szenarien für die Zukunft entwickelt. Und da spielt dann am Ende auch hier und da Science Fiction eine Rolle, was du ja auch dann nicht schlecht findest, ne?
Ja, genau. Ich fand erfrischend, dass er gesagt hat, man sollte schon Science Fiction informiert sein, lesen, um zu wissen, vielleicht ein bisschen zu ahnen, wohin es geht, weil das entspringt ja auch aus den Köpfen der Menschen, die es geschrieben haben, die Bücher. Und das kommt ja von ungefähr. Und interessant fand ich auch, wie er den Unternehmen das beibringen will, also Zukunft zu denken. Und Kultur war ja ein großes Thema, ne?
Ja, das kam immer wieder auf, dass es auch um einen Mindshift im Kopf kommt. Und da ist es ja wirklich spannend, dass das eine Diagnose ist, das sagt nicht nur Max, das ist eine Diagnose, die man vielen in Unternehmen oder auch Unternehmen zuschreiben kann. Aber am Ende geht es häufig auch ums ganze Land, das hier und da vielleicht ein Mindshift braucht, neues Mindset, um positiver in die Zukunft zu schauen. Weil wenn die Psyche mitspielt, dann ist man ja im Zweifel auch vielleicht erfolgreicher in der Zukunft. Interessant war auch, dass er dafür plädiert, dass es mehr Unternehmerinnen und Unternehmer im Unternehmen gibt.
Wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Seid gespannt auf das Gespräch. Hört rein, empfehlt uns, abonniert uns und bleibt uns gewogen. Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Mein erstes Handy war ein Nokia, leider gibt's nur nicht mehr.
Welche App nutzt du am häufigsten?
Instagram und am liebsten würde ich NTV sagen, das wäre aber gelogen, deshalb ist das die eine andere Nachrichten-App.
Echt? Eine andere Nachrichten-App?
Sowas gibt's, verrückt. Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Technologische Superkraft, ich wäre gern unsichtbar.
Das für einen Speaker? Ja. Wer ist für dich so der aktuelle wichtigste Tech-Denker oder Tech-Denkerin?
Es sind bei mir tatsächlich Professoren von der Wharton School, ganz langweilig in USA. Die Namen würden keinem was sagen. Stefano Puntonini.
Ach der.
Ich sage jetzt nicht Elon Musk, aber da wird es ja nachher vielleicht noch drum gehen.
Ja, Gott, diesen Namen hören wir fast nie in diesem Podcast. Komisch, verstehe ich.
Komisch, ne?
Ja. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Skepsis in Deutschland.
Ja, das kann ich verstehen. Und wer bei Skepsis in Deutschland, also wer das mit Digitalisierung verbindet, das ist Doktor, so viel Zeit muss sein, aber eigentlich müsste man sich sogar noch einen Professor davor stellen, ne? Aber gut, dann machen wir es doch ganz richtig. Professor Dr. Maximilian Lude, schön, dass du da bist. Hallo Max, jetzt kürzen wir das ab.
Ich wollte gerade sagen, jeder weitere Titel kostet ein Weinschorle, wenn wir uns in echt sehen.
So machen wir das. Ich stelle dich einmal noch kurz vor, du beschreibst dich selbst, haben wir gelesen, als europäisch neugieriger Vordenker. Was das heißt, finden wir dann vielleicht raus im Laufe dieses Podcasts. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, promoviert, du bist Gründer und Managing Director, wie es so schön heißt, der Philonius GmbH, einem Büro für Zukunftsangelegenheiten. Du lehrst aber auch noch in dem Bereich und hast auch da schon einiges an Stationen mitgenommen, die relativ viele sind, deswegen erzähle ich die nicht alle. Wer das sehen möchte, kann bei LinkedIn auch einmal gucken.
Ja, man könnte dich ja als Zukunftsforscher bezeichnen, würde ich mal sagen, nicht? Ja, egal, worauf ich hinaus will. Es gab mal einen berühmten Zukunftsforscher, da ist der Sohn jetzt aktiv, der soll mal gesagt, das ist vielleicht auch nur ein Mythos, in 2000 gesagt haben, das mit dem Internet, das wird nichts mehr.
Der sagt doch mal, wer es war, Mann.
Nein, nicht hier so. Nicht. Das kann ja auch sein, dass das nur Mythos ist und gar nicht stimmt.
Ich glaube, ich weiß, wen er meint.
Aber ist dir sowas schon mal passiert, dass du so eine Technologie propagiert hast und sagst, das war dann totaler, da vaporisiert. Es gibt doch diese.
Da war die Glaskugel kaputt.
Vaporware, ne? Also diese.
Ja, ja.
Die neuen Produkte, die sich in Rauch auflösen.
Ich bin auch deshalb wahnsinnig vorsichtig mit dem Begriff Zukunftsforscher, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte jetzt keinen Kollegen auf oder Kolleginnen auf die Schlips treten. Ich bin der Letzte, der die Zukunft vorhersagen kann, ganz ehrlich. Und ich glaube, das können die wenigsten. Wir leben in so einer sich schnell drehenden Welt. Ich glaube, es geht darum, verschiedene Zukünfte sich anzuschauen, so Szenarien zu bauen. Deshalb liebe ich es auch noch, in der Forschung aktiv zu sein, im Bereich Innovation. Ich liebe es, mit Unternehmen zu sprechen. Aber die Zukunft vorhersagen, kein Zukunftsforscher der Welt, wenn ihr mich fragt.
Aber wie sieht dann so ein Alltag aus, wenn man Zukunftsforscher ist, ohne sich so zu nennen?
Ja, wild, ne? Mein Alltag sieht so aus, dass ich das wahnsinnige Privileg habe mit mittelständischen Unternehmen. Also ich habe zum Thema Familienunternehmen promoviert, deren Innovationsfähigkeit ein bisschen zu stärken, macht da viele Strategieworkshops. Wir versuchen, Zukunftsszenarien zu bauen. Das heißt, verschiedenste Branchen, schauen wir an, was kommt da und was rollt da auf uns zu.
Ja, aber kurze Rückfrage. Um das dann zu machen, bist du dann gut im Geschichtsunterricht gewesen und lernst aus der Vergangenheit oder guckst du viel Science-Fiction?
Ah, eher Zweiteres. Das ist nämlich genauso wieder so ein deutsches Thema, die Zukunft vorhersagen, meistens mit erstmal in die Vergangenheit schauen, wie hat sich was entwickelt, lass uns das mal in die Zukunft projizieren, so wird sich das schon weiter drehen. Das klappt aber nicht, weil die Welt, die entwickelt sich so linear nicht, wie wir das dann denken, sondern eher exponentiell. Deshalb eher Science-Fiction schauen.
Und, habe ich lange nicht mehr erwähnt hier, Daniel Suarisch. Kennst du Daniel Suarisch?
Nein.
Darknet und ein paar andere Bücher, die echt also muss ich schon sagen, wenn man zeitnah Science-Fiction lesen will,
wo
ein Mensch 15 Jahre vor unserer Zeit schon Sachen beschrieben hat, die jetzt da sind, und das ist schon
viele Science-Fiction-Filme einfach, die einfach schon viel zeigen, ja.
Ja, wir hatten ja hier mal eine Politikerin, ich überlege gerade, von der linken Partei aus dem Bundestag, die Digitalthemen macht und so.
War das Anke Domscheit?
Ja, Anke Domscheit-Berg, die eben gesagt hat, jeder müsste Science-Fiction lesen, um zu wissen, was auf uns zukommt.
Gut.
Damit man vorbereitet, so ein bisschen auch die Gedankenwelt, doch, so geht's mir immer wieder, ich habe viel Science-Fiction gelesen, lese immer noch viel, aber auch andere Bücher, egal. Und das hilft schon, sich zu überlegen, wo kann das hinführen, eine Entwicklung, wenn man jetzt mal überlegt, das iPhone wurde 2007, jetzt haben wir 2025, wo die Dinger sind schon und was das exponentiell bedeutet, wenn diese Forschungsentwicklung immer so weitergeht. Ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, wir sind gerade beim Kern, oder man kann sich's nicht vorstellen. Deshalb ist Science Fiction auch echt cool. Mhm. Das hilft ein bisschen methodisch, so ein bisschen sich unvorstellbare Zukünfte vorzustellen.
Mhm. Okay, das ist der forschende Teil. Wenn du aber, sag ich mal, mit den Mittelständlern redest, kommen die zu dir, weil die ein Problem haben und sagen, wie komme ich denn jetzt voran in die Zukunft? Oder wie funktioniert das? Was macht ihr bei Philonius?
Die sind ja gefangen im Alltag, ne? Mhm. Also verständlicherweise. Das heißt, die haben oft gar nicht mehr die Zeit und die Kapazität, nach links und rechts zu schauen. Und jetzt ist es einfach ein Thema, was wir haben, alle miteinander, dass die Entwicklungen einfach so schnell werden. Jede Woche, keine Ahnung, 30 neue Tools, da kommt die neue Technologie. Und dann kriege ich so richtig FOMO, nenne ich das immer. Das ist kein Jugendwort mehr, sondern eher so Management-Mode im deutschen Mittelstand. Also die Angst, etwas zu verpassen, Fear of Missing Out. Und ich glaube, da so ein bisschen zu helfen, ist dann unser Job. Wir sind hier einige tolle Charakteren, die dann auf verschiedenen Projekten Zukunftsworkshops machen und ein bisschen auch die Zukunftsangst nehmen.
Ja, wir haben ja häufiger auch schon Familienunternehmer gehabt, ne? Sie waren häufig schon sehr weit und so. Aber ich glaube, das Narrativ für Familienunternehmer in Deutschland ist nicht gerade Science-Fiction-Lesen. Und da stelle ich mir das schon manchmal schräg vor, wenn du dann in Ostwestfalen irgendwo in einem mittelständischen Unternehmen in Bielefeld oder irgendwo eintrauscht. Jetzt habe ich.
Das ist ein Running Gag, weil ich komme aus Ostwestfalen und wir zitieren immer was aus Ostwestfalen.
Erlebst du da schon manchmal so Sachen, hier würde ich doch mal von Grund auf ein paar andere Sachen erstmal klären, bevor wir anfangen? Technologie zu machen.
Wir müssen erst beim Urschleim anfangen, es tut uns leid.
Müssen wir ganz oft. Ne? Also ich glaube, was man nicht machen darf, ist sich irgendeinen Berater ins Haus holen, der sagt, ihr müsst jetzt alles so werden wie Spotify. Also ich glaube, man muss immer mal schauen, wo man herkommt, um überhaupt wissen zu können, wo man hingehen will. Und jede Kultur ist unterschiedlich. Und ich finde, Familienunternehmen haben ganz oft einen zu schlechten, eingestaubten Ruf, weil wir haben wahnsinnig fortschrittliche, familiengeführte Unternehmen in Deutschland. Ja. Und dieser ganze Fokus auf, hey, ich muss ein Unternehmen gründen und Startup-Kultur ist cool, aber wir sprechen viel zu wenig über Familienunternehmen. Es gibt so viele, die zum Beispiel keine Nachfolgerinnen haben. Hm. So, was machen die? Warum ist es denn in der breiten Masse nicht bekannt und beliebt zu sagen, hey, ich möchte ein Unternehmen übernehmen? Hm. Jeder spricht über Gründung. dann nennen wir das Weitergründer und versuchen, das auch mal medial mehr aufzuladen, dass das spannend sein könnte, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen, das keine Nachfolger hat.
Ja, auch ein Ansatz. Wenn du dann da reingehst, also beziehungsweise nochmal der Schritt davor, man ruft euch an, ist das dann, weil man gerade ein akutes Problem hat und in einer Krise ist? Oder ist das dann, weil man so vordenkt und denkt, eigentlich läuft es jetzt noch ganz gut, aber das könnte potenziell ja in den nächsten 4-5 Jahren schlechter werden. Wir bereiten uns schon mal vor, was ja der Best Case wäre. Ich nehme an, ja, es ist immer eher der erste genannte.
Ja, ist voll richtig von dir. Es gibt beides. Best Case ist tatsächlich, also ich glaube, man kann am besten innovieren, wenn man aus einer Stärke heraus innoviert und nicht mit dem Rücken zur Wand steht. Oft ist es aber natürlich auch der Rücken zur Wand und man merkt, boah, unsere Mitarbeitenden sind zunehmend unzufriedener, die Kultur passt nicht, links und rechts bewegt sich so viel und wir haben ein bisschen was verschlafen.
Ich hatte ja vorhin fast gehofft, dass du das dann auch ansprichst, was du auch schon häufiger gesagt hast, dass das eher ein kulturelles Thema ist. Ne? Das haben wir ja auch hier häufiger schon gehabt, ne? Dass bevor wir anfangen, irgendwo rumzulöten oder zu programmieren, müssen wir erstmal im Kopf was ändern. Fängst du damit dann an oder erzählst du erstmal ganz tolle Präsentationen, machst erstmal Robotik und so ein bisschen Ha und Hu um die Leute, ja, das sieht ja mal gut
ein
aus.
Ein KI-generiertes Bild hat er jetzt seit 2 Jahren dabei.
Ja, so ein Vortrag wäre ja total trocken, wenn man dann anfängt, Psychologie zu machen erstmal und dann ist vorbei mit dem Vortrag, ne? Dann kriegt man nie wieder einen Auftrag.
Genau, ich zeige nur meine 3 KI-generierten Bilder und hoffe, das geht noch möglichst lang gut. Ich möchte das mehrfach unterstreichen, was du gesagt hast, weil was ich wirklich mit voller Inbrunst jedem Menschen sage, ist, dass jede Transformation, du kannst die nennen, wie du willst, digitale Transformation, AI-Transformation, jede Transformation ist im Herzen eine kulturelle Transformation. Du musst es schaffen, dein ganzes Team mitzunehmen, alle Hierarchieebene mitzunehmen, zu sagen, hey, wir müssen uns als Organisation verändern. Und das heißt, wir müssen uns alle auch persönlich verändern und offen sein für Neues. Deshalb ja, voll und ganz. Ich würde sagen, 80% unserer Arbeit ist Kulturarbeit.
Kopfarbeit.
Und wie viel Kulturarbeit haben wir da schon so geschafft in den mittelständischen Unternehmen?
Oh, da gibt es von bis. Es gibt, glaube ich, hat doch gar nichts mit dem Alter zu tun. Das wahrscheinlich
ich will
dann
doch was Pauschales haben.
Ach so, stimmt, ich habe vergessen.
Nein.
Ich bin im Podcast. Pauschal haben wir noch viel zu tun, aber ich kann das gar nicht über einen Kamm scheren. Es gibt echt tolle Beispiele, die sind so fit aufgestellt. Und dann gibt es auch wieder Unternehmen, die vermeintlich eine coole Brand haben nach außen, wo man denkt, boah, die sind richtig vorne mit dabei. Und wenn du dann in die Organisation reingehst, merkst du, wow, da sind wir irgendwann in den 90er stehen geblieben und hier gibt's noch Vertriebsprämien von 100 Euro und Kinogutscheine für das stärkste Vertriebsteam. Das gibt's schon alles noch.
Aber kannst du das zumindest ein bisschen aufteilen nach, sag ich mal, okay, die und die Branchen sind tendenziell weiter und die eher nicht? Oder kann man sagen, Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern sind so unterwegs und bis 500 so und ab 500 so? Kann man das da irgendwie oder ist das auch komplett unterschiedlich?
Es ist wirklich, also alles andere wäre falsch, wenn ich was sagen dürfte. Ich glaube, viele tun sich schwer in so wirklich sehr traditionellen produzierenden Unternehmen, klassischer Mittelstand, 1000 bis 4000 Mitarbeitenden produzierend, Stahl.
Aber die müssen doch alle Internet of Things und vernetzte und 4.0 und 5.0, 6.0 haben.
Müssen, aber es gibt ja dann auch im Schwabenländli, ich bin gebürtiger Oberschwabe, auch tolle Sätze wie, das haben wir immer schon so gemacht.
Ach so.
Und das sind dann
ich
die
kann leider kein Schwäbisch.
Genau. Stimmt, das war Ostwestfalen. Ne? Und da muss man dann, das sind die kulturellen Hürden, die man aufbrechen muss. Und das geht viel über Ausprobieren, ne? Also das ist wieder, wenn wir jetzt mal aufs AI-Thema gehen, so viele sagen, ja klar, habe ich schon mal AI benutzt. Und wenn man dann ganz ehrlich zu sich ist, hat man vielleicht ChatGPT mal nach dem Wetter gefragt. Aber wirklich das benutzt und zu verstehen, was sind potenzielle Use Cases, das geht nur über Ausprobieren. Und ich verstehe nicht, egal welcher Unternehmer, welche Unternehmerin in Deutschland, früher haben, als Excel und Word rauskam, haben alle Schulungen angeboten für alle Mitarbeitenden hoch und runter. Und jetzt kommt AI und die wenigsten, und da gibt's aktuelle Studien drüber, die wenigsten machen Schulungen und Trainings im Bereich AI für ihre Mitarbeitenden. Mhm. Das finde ich tatsächlich fahrlässig.
Mhm. Was würdest du sagen, wie ist die Stimmung? Du kommst da häufiger rein in letzter Zeit, wenn man so durch den Zeitungsweit liest sich oder Internet vor allen Dingen die Reels, die Kurzform-Informationen sieht, könnte man meinen, die Welt geht unter, in Deutschland sowieso und Deindustrialisierung und so. Haben die Leute noch Bock auf Transformation und Digitalisierung und sehen das vor allen Dingen als die einzige Lösung, diese Krise auch durchzustehen? Oder müssen wir da erst noch ran, überhaupt das erstmal zu erklären?
Da kann ich jetzt pauschalisieren. Es gibt einige Industrien, Automotive, Zulieferer von Automotive, wo ich finde, dass die Stimmung wirklich schlecht ist, wo ich sie auch in Deutschland speziell sehr düster finde, die Stimmung. Und ich bin viel auch in Österreich, der Schweiz unterwegs, wo ich da die Stimmung deutlich besser finde, mit deutlich mehr Aufbruchstimmung ist. Und das gibt mir schon manchmal wirklich zu denken, weil am Schluss ist es ein Mindset-Thema, ne? Und es soll jetzt kein flapsiger Spruch sein, aber Krisenzeiten sind eigentlich ziemlich prädestiniert für Innovation. Da gibt's so einen schönen Satz, der heißt "Never waste the opportunity offered by a good crisis." Und ich liebe diesen Satz, weil es gibt tatsächlich auch rückblickend so Studien aus den USA, so über 50% der Fortune 500 Companies, also der größten Unternehmen Amerikas, sind in Krisenzeiten gegründet worden. Weil halt in Krisenzeiten, wenn wir jetzt mal auf Covid schauen, auf einmal ganz neue Opportunities kommen. Das war damals mit Lebensmittel, Einzelhandel, E-Commerce. Das war so Geschichten wie Zoom-Calls, dass wir jetzt auch digital Podcasts aufzeichnen. Das sind Opportunities, die über eine Krise aufkommen. Und ich glaube, wenn wir als Unternehmer, Unternehmerin das Mindset in Deutschland mehr haben, jetzt rumzulaufen, zu sagen, hey, was können wir jetzt vielleicht anders machen? Was kommen jetzt für unternehmerische Chancen auf uns zu? So sollten wir draußen rumspringen.
Und eventuell sich auch neu erfinden unter Umständen, ne?
Ganz genau.
Irgendwas über Bord werfen, sich trennen können, ist ja auch immer so ein Riesenproblem von Unternehmern.
Hey, Status quo hinterfragen. Also es ist so leicht dahergesagt. Jeder kennt die Polaroid-Kamera. Der Gründer der Polaroid-Kamera hat erstmal eine normale Kamera gebaut. Und dann ist er irgendwann mal mit seiner Tochter in den Urlaub gefahren. Und dann hat die Tochter nach dem Foto, nachdem der Vater ein Foto gemacht hat, hat sie den Vater gefragt, warum kann ich das Bild nicht direkt sehen? Und so 99% der deutschen Managerinnen hätten gesagt, weil es nicht geht. Und dieser Gründer hat gesagt, hey, that's a great question. Lass doch mal das Labor in die Kamera bauen.
Kann ich mit meinem Pferd nicht fahren?
Genau.
Das nur reitet.
Oder so. In deiner universitären Professorentätigkeit.
Ja.
Du bist Professor für Innovation und Strategy an der Tomorrow University of Applied Science. Das ist ja an sich auch schon mal eine Aussage. Wer ist denn da typischer Student, typische Studentin? Sind es dann die von Abi und dann machen sie Bachelor, Master bei euch? Oder sind das tatsächlich Leute, die schon Joberfahrung haben und dann sagen, irgendwie muss ich mal gucken, wie wir den Laden nach vorne bringen, oder sie werden entsendet, damit mal jemand irgendwie eine Idee kriegt?
Also die meisten haben schon Joberfahrung und vor allem haben die meisten eine Gründungsintention. Also wir versuchen so die Changemaker von morgen auszubilden. Das heißt, du kannst Bachelor, Master, MBA machen, aber der Hintergrund ist sehr unternehmerisch. Du kannst Sustainability studieren, AI, Technology oder ganz klassisch quasi Entrepreneurship, also Unternehmertum. Und dann wird dir schon das Toolset da in die Wiege gelegt, auch unternehmerisch tätig zu werden. Und deshalb sind viele schon im Job, weil sie auch sagen, hey, ich will vielleicht der Unternehmer, die Unternehmerin im Unternehmen werden. Ja, sehr unternehmerisch denkende Menschen. Also ich bin sehr happy, dort zu sein.
Ach so, ist dann so die Marke Höhle Löwen. Ach ja, da sind auch oft ältere, aber so ein
ja, Studieren hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Wir haben auch oft ältere Leute, ne? Also lebenslanges Lernen ist schon so ein Thema, würde ich sagen, das immer wichtiger wird.
Kann ich nur bestätigen.
Weil du gerade schon gesagt hast, Unternehmer im Unternehmen, wenn ihr das da auch beitragt, was heißt das denn für mich als normalen Arbeitnehmer?
Also es gibt ein Fachbegriff dafür, den wollte ich eigentlich allen jetzt ersparen, der heißt Intrapreneurship. Das sind unternehmerisch denkende Menschen im Unternehmen. Und ich glaube, diese Arten von Menschen, die wollen vor allem anpacken, die wollen den Status quo hinterfragen, dann spricht man von Kundenzentriertheit, die wollen den Kunden verstehen, die wollen einfach auch eigene Projekte anschieben, ne? Also wirklich unternehmerische Chancen im Unternehmen sehen. Und ich glaube, generell braucht Deutschland mehr Unternehmer im Unternehmen, als dass wir Manager brauchen, ehrlicherweise in der heutigen Zeit.
Das fiel mir nämlich gerade ein, wenn du sowieso in dem Gebiet da tätig bist, weil wir aktuell so ein, zwei Unternehmen haben, wo es echt düster aussieht. Ich denke so an Lilium und Volocopter.
Ja.
Du bist ja auch TU München, warst du immer im Lehrstuhl Innovation, Dozent Polytechnico, Universität in Mailand und so weiter. Und an der Familienunternehmen der Zeppelin-Universität, das passt so ein bisschen, Zeppelin und Lilium, aber was sagst du dazu? Weil du sagst, wir brauchen nicht den Manager, aber in dem Fall wäre es doch besser gewesen, früher einen Manager reinzustecken, oder?
Warum?
Ja,
glaubst du, dann wäre das nicht passiert?
Das weiß ich nicht, aber es fehlt da so.
Ich glaube, hätten wir früher einen Manager reingesteckt, wäre dieses Produkt gar nicht so weit gekommen, ehrlicherweise. Also man hätte es viel zu schnell begraben, man wäre viel weniger ins Experimentieren gekommen. Dass das jetzt hintenrum nicht gut ausging, völlig fair, da gibt es, glaube ich, viele Gründe für. Da muss man auch dann intern mal also reinschauen, da ist wahrscheinlich jetzt nicht so leicht gesagt, was da alles schief lief, aber was ich definitiv nicht so sehen würde wie du, ist, dass wir früher einen Manager hätte reinstecken müssen.
Ja, ganz kurz nochmal zur Erklärung. Lilium ist das aus Ecke München, der Elektrojet, der mal von Frank Thelen, und Volocopter ist dieser, der so ein bisschen aussieht wie ein Hubschrauber.
Ja, Lufttaxi oder der andere als Drohne. Weil wir auch mit dem neuen CEO mal einen Podcast hatten und da deutet sich so ungefähr an, dieses Ausprobieren und Rummachen ist gerade in der Luftfahrtindustrie, wenn man eine Genehmigung braucht und die sehr langwierig ist und sehr kostspielig, eben da noch immer noch da noch einen Sitz verändern, dort, das passt nicht so. Weil man dann jedes Mal einen neuen Prozess anstößt, der Genehmigungsverfahren und so weiter. Und das, da zeigten sich wohl einige Schwierigkeiten. Und da hätte dann doch jemand vielleicht mal Not getan, schneller die Reißleine zu ziehen und sagen, so Leute, lasst uns jetzt ein Produkt fertig machen und genehmigen und dass wir dann irgendwie vorankommen. Und so hatte ich das zumindest verstanden, dass da das Problem lag. Und die Gründer sehr viel mehr Ingenieur waren als Manager. Da passt es dann auch nicht.
Ja, ich glaube, dann reden wir von unterschiedlichen Managerbegriffen. Da gebe ich dir schon recht. Also diese BWL, dieses BWL-Know-how sozusagen, das hätte vielleicht schon früher rein müssen. Aber diese klassische Manager-Denke ist in meiner Assoziation immer so wenig kreativ, wenig vorausschauend, wenig experimentieren. Und ich glaube, das musst du schon machen. Aber das sind wir auch wieder bei politischen Rahmenbedingungen, ne? Also du hast ja in Deutschland einfach auch Schwierigkeiten, dann vielleicht Dinge auszuprobieren. Wenn wir jetzt nach Amerika schauen, da hast du so Waymo, das also selbstfahrende Taxis. So, wann sind die gegründet worden? Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, so um die 2009 herum. Und das heißt, 15, 16 Jahre später hast du die zugänglich für die breite Masse. Wenn wir jetzt zu dritt nach San Francisco fahren, können wir uns einfach in so ein selbstfahrendes Taxi reinsetzen. Wie krass ist das denn in 15 Jahren? Und von 2009 haben die das erste Ding auf.
Ja, aber nur in San Francisco.
Ja gut, das ist jetzt der Rollout. Ne? Die werden jetzt ziemlich schnell in Austin das sein.
Dafür, noch ein paar anderen Städten aber auch, meine ich.
Darüber reden wir seit 2 oder 3 Jahren. Ich sehe noch nicht in New York die fahren.
Ja, ich glaube.
Also das muss ich.
Ich glaube, das ist dann eher Kalifornien, ne, wo das in einigen Städten vielleicht. Aber jetzt sind wir auf dünnem Eis. Ich bin nicht ganz sicher.
Ja, ich glaube, der eine der nächsten Städte.
Nein, aber das will ich mal sagen. Was ist Projektphase? Ja. Das zähle ich noch fast dazu. Ich denke jetzt an Daimler, die jetzt erstmals die Zulassung haben, Stufe 3 oder 4 in Deutschland auf Autobahnen zu fahren, die das anders angehen. Wenn man so weiterarbeitet, hat man vielleicht irgendwann eine safe Stufe 4 oder 5 unter Umständen auf einem ganz anderen Weg. Der ist halt der deutsche Weg, sage ich mal, ein bisschen eine andere Methode, durch den vielleicht aber in derselben Zeit, Fragezeichen.
Das würde ich challengen, ob es dieselbe Zeit ist. Es ist genau der deutsche Weg und der muss nicht schlechter sein, aber ich glaube, die Gefahr in Deutschland ist, dass wir einfach nicht mehr mithalten können, aufgrund unseres Mindsets manchmal nicht mit dieser Geschwindigkeit mithalten, die eben aus Amerika kommt, dieses Experimentieren, früh an den Markt werfen, früh testen. Und wir haben so dieses Ingenieurs-Mindset, das uns mega weit gebracht hat als Wirtschaftsnation, wo es halt um Perfektion geht. Aber ich glaube, die Zukunft ist halt eher die Perfektion in der Imperfektion finden. Und dann lieber mal nach links und rechts, wir haben es getestet, die Kunden wollen es doch nicht, lass es ein bisschen verändern und so weiter. Mhm. Dieses im stillen Kämmerchen sitzen, ich baue mein Produkt, bis es ganz fertig ist, bis ich auch wirklich alle Features dran habe und dann stelle ich mich noch auf irgendwelche weltweite Bühne und sage, ich habe als Automobilhersteller die beste Qualität, weil ich habe das beste Spaltmaß, dann hinterfrage ich halt, ist ein Spaltmaß noch die Qualität meiner Generation, die ich einem Auto als Qualitätsindikator zuschreibe. So, wenn ich in einem Auto sitzen will, dann definiere ich Qualität für ein Auto, ob die Software funktioniert und wie cool die User Experience ist. So, und mir persönlich ist das Spaltmaß Latte. Ja, so, und dann ist die große Frage, was ist denn Qualität? Aber Deutschland springt draußen rum und sagt, wir sind Qualitätsführer. Ja, aber wenn ich nenne jetzt keine Automarken, in so einen deutschen Automobilhersteller reinsitze und auf diese Software rumtacker, wie wenn ich in den 90er Jahren sitze,
ja, da kenn ich.
Das ist, weiß ich nicht, ob man dann auch von Qualitätsführerschaft sprechen kann.
Ja, also, ja.
Das gehört dazu.
Ganz 90er noch ist, aber.
Ja, ich weiß, wen du meinst, so VW und so, ne?
Vielleicht, ja.
Ja.
Vielleicht, ja. Aber dann ist man ja jetzt, wo wir schon in dem Bereich sind und du hast ihn in der Schnellfragerunde ja auch kurz gesagt, oder es war im Vorgespräch, ich weiß es schon nicht mehr. Elon Musk ist, das muss ja für dich ein total, also ich schätze dich mal ein, dass du den als Vordenker, Innovator irgendwie total super findest und jetzt einen komplett inneren Kampf hast, den du inzwischen verloren hast, jetzt magst du ihn nicht mehr.
Ja, sehr, sehr gut formuliert. Ne? Der innere Kampf kommt auch, meine Mutter schickt mir regelmäßig WhatsApp, weil ich Tesla-Fahrer bin, dass ich doch jetzt
es gibt Aufkleber dagegen.
Ja, den habe ich schon, ne? So I bought this before Elon went crazy. Aber es ist wirklich ein innerer Kampf. Ja. Ich tue mir hier wirklich schwer. Ganz lang konnte ich mir noch sagen, Max, trenn das Produkt vom Gründer.
Vom Menschen.
Trennen Sie das, die Künstler.
Genau. Ja, wird ja viel getan bei anderen Produkten, muss man fairerweise sagen. Wir tragen alle Produkte, wo ich sage, ich würde dann jetzt nicht überall hinter dem Gründer stehen oder dem Unternehmer oder Unternehmerin. Ja. Aber jetzt mit diesem...
Wir sind auch alle noch bei Instagram und Co. wahrscheinlich.
Ja, aber das Einmischen in die Politik, letztendlich haben wir die neue First Lady der USA, ist ein riesengroßer Tech-Unternehmer. Und das ist schon ein Thema, mit dem wir jetzt umgehen müssen.
Ja, aber womit rechnest du jetzt mit schlimmeren Sachen so? Auch was ich jetzt denke, Zuckerberg. Also da hätte ich schon, also wenn ich einen Tesla jetzt fahren würde und ich bin Facebook- und Instagram-Nutzer, hätte ich dir fast gesagt jetzt, da schalte ich jetzt eher Facebook und Instagram ab, nach dem, was Mark Zuckerberg sich geleistet hat.
Boah, das ist schwer. Beides.
Ja. Also, gut, das Alice Weidel-Interview mit,
Also, ich weiß es nicht.
Die 180-Grad-Wendung von Zuckerberg war schon künstlerisch wertvoll.
Ja, die war wertvoll, ja. Das war spannend.
Aber gut, rechnest du mit schlimmeren Verwerfungen jetzt die nächsten 4 Jahre?
Ja.
Was sagt der Zukunftsforscher?
Der Zukunftsforscher sagt dahin, das wird richtig wild die nächsten 4 Jahre. Da wird es einige Verwerfungen geben. Und vor allem zwischen USA, Europa, einige, sagen wir mal, Wertekonflikte aufeinandertreffen.
Aber was sagt man dann einem Unternehmen? Wie stelle ich mich da auf? Ich meine, die Staaten haben auch ein Problem, aber das müssen die erstmal lösen, die Politiker. Aber was mache ich als Unternehmer?
Naja, ich als Unternehmer versuche natürlich auch die Abhängigkeit zu lösen. Das ist bei jedem Unternehmen unterschiedlich. Aber wenn wir es jetzt mal gesamtglobal anschauen, da kann man ja so ein bisschen sagen, so USA innoviert, China kopiert und Europa reguliert. Und das ist schon gut, dass wir alles regulieren, aber versuchen mal eigene Infrastrukturen zu bauen, eigene proprietäre Technologie, was wir in vielerlei Bereichen machen, aber jetzt auch vor allem bei KI, uns da so ein bisschen selbstständiger aufzustellen, ist schon der Weg. Also es ist eher ein Appell auch an die Politik, als wie jetzt an einzelne Unternehmen. Ich meine, wir sind eine riesen Exportnation. Das wird uns auf jeden Fall treffen. Und es ist nicht so, dass wir jetzt schon gerade rosige Zeiten haben, was unseren Export anbelangt.
Aber was ist denn da realistisch aus deiner Sicht, wenn du Richtung KI guckst? Ich meine, mit Aleph Alpha, das ist bei weitem nicht das, wo man vielleicht am Anfang die Hoffnung hatte, auch beim französischen Pendant, was vielleicht durch Microsoft als Investor da auch nochmal anders finanziell hier und da aufgestellt ist, aber da ist auch wieder den Amerikaner mit drin. Ist das nicht eigentlich eine unlösbare Aufgabe oder muss man es dann anders angehen?
Ich glaube, man muss es anders angehen. Mehr politisch auch subventionieren, definitiv. Aber du hast es ja gerade richtig formuliert, da ist jetzt auch schon einiger Vorsprung da auf Seiten der USA.
Wir sprachen vorhin über kulturellen Wandel im Kopf auch, wenn man Transformation machen will. Jetzt drehen wir das mal ein bisschen zurück, USA-mäßig. Was da stattfindet, finde ich ja im kulturellen Wandel rückwärtsgewandt. Wenn ich jetzt sehe, warum Mark Zuckerberg das gemacht hat, weil der Druck aus dem republikanischen Lager, diese Wokeness und so abzuschaffen und Diversität und sowas, das ist ja eigentlich tödlich für Technologieunternehmen. Die brauchen kreative Köpfe, ja, kulturell buntes Volk und so weiter. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was du sagst, was Tech-Unternehmen oder Leute brauchen, die transformieren wollen oder digital vorankommen.
Ja, aber das würde ja bei dir, wenn ich dich richtig verstehe, bedeuten, dass die Wählerschaft der Republikaner eben nicht die kreativen Köpfe sind und eben nicht die unternehmerisch denkenden Menschen.
Nein, nicht alle. Ich rede von dem Druck, den kulturellen Druck, der jetzt aufgebaut wird. Mhm. Wenn ihr mitspielen wollt, wir sind jetzt die Machthaber, dann ändert das und das. Und das hat ja Zuckerberg zum Beispiel schon vorgemacht jetzt, ne? Und hat das Programm abgeschafft. Oder Apple ist noch dabei, sich zu wehren. Aber das ist doch auch ein kultureller Hintergrund, der nicht gesund ist, finde ich, für Stimmung auch.
Der ist nicht gesund, aber heißt auch, dass ich glaube, dass leider auch viele Leute beim Meta arbeiten, die den Republikanern sehr wohl gesonnen sind. Also das war ja für mich die größte Überraschung. Wer ist da die Wählerschaft? Mhm. Das ist das, was mich am meisten zur Verzweiflung gebracht hat. Das ist auch das meiste, was mir hier in Deutschland zur Verzweiflung bringt. Mhm. Dass dieses Althergesagte, was wir immer hatten, ja, die älteren Abgehängten sind die, die die AfD wählen oder so. Es ist eben nicht mehr so. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass es gar nicht so ein kultureller Aufschrei bei Meta war, diese Abwendung.
Meinst du? Ich habe gelesen, dass die Mitarbeiter das nicht so lustig fanden. Aber gut, wir wissen es am Ende
nicht. Wir wissen es nicht, also, genau.
Am Ende, Mark Zuckerberg, dem gehören 15% des Unternehmens, der muss halt gucken, wo bleibt er mit seiner Kohle. Von daher
ja.
Geht er halt Richtung Weißes Haus. Vielleicht kleiner Disclaimer, wir nehmen auf ein paar Tage bevor die Amtseinführung ist. Also wenn das rauskommt, wissen wir nicht, was schon alles Lustiges noch passiert ist. Also wer sich jetzt wundert, weil es sind doch schon ganz andere Dinge passiert. Wir wussten es noch nicht. So weit konnten wir nicht in die Zukunft gucken. Ja,
vielleicht ist ja Europa schon durch untergegangen. Ja, genau. Oder keine Ahnung was.
Und es gibt
deswegen,
es nicht mehr.
Deswegen hat mich gewundert, deine erste Antwort auf unsere 5 schnellen Fragen, dass du nicht dir gewünscht hättest, du würdest eine Zeitmaschine haben.
Ah, sondern dass ich unsichtbar bin?
Mhm.
Ja, Zeitmaschine. Ich finde es schon auch cool, dass ich nicht weiß, was passiert als Zukunftsforscher. Dieses Überraschungsmomentum, das mag ich schon ganz gerne. Sonst wäre das Leben auch ein bisschen langweilig.
Gut. Letzte Frage. Was macht dich jetzt optimistisch für Deutschland in diesem Jahr?
Das muss ich schon sehr lange.
Nächste Frage.
Ich wollte positiv.
Wie wird das Wetter morgen?
Nein. Da müssen wir es nochmal zurückspulen. Mich macht schon einiges optimistisch. Wir haben einmal zurückgespult. Also, mich macht optimistisch, dass wir wirklich sehr viele richtig starke, innovative Unternehmen in Deutschland haben. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam ein bisschen mehr Mut entwickeln, Dinge auszuprobieren. Und mein Appell geht eher in Richtung Politik, das auch möglich zu machen. Und dass die Stimmung auch aufzuhellen. Das ist das, was mir am größten Sorgen macht, ist die negative Stimmung. Und ich glaube, wenn wir die ein bisschen vom Mindset drehen und sagen, hey komm, jetzt erst recht, was für Chancen sehen wir in der Krise? Und uns dann, glaube ich, auch sehr gut aufstellen können für die Zukunft.
Sehr gut.
Ja, vielen Dank.
Max, danke dir.
Danke.
Ich habe zu danken euch beiden.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.